Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 72. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei die Alex
Servus.
und der Marvin.
Hallo.
Ja, die Woche mit etwas mehr Technik, zumindest auf meiner Seite hier drüben. Hoffen wir mal, dass das auch längere Zeit so bleibt. Dafür habe ich relativ wenig von dem Spiel am Wochenende gesehen. Ich glaube, Alex, du bist heute die Einzige, die hier reichhaltige Informationen liefern kann.
Oh ja. Ja. Ja,
Ja.
ich war da und habe das Spiel gesehen. Ob das
Super.
so begutachtenswert und reichhaltige Informationen sind, das lasse ich mal dahingestellt.
Also zumindest nach dem, was ich im Ticker so nebenbei verfolgt habe, war ich, glaube ich, ganz froh, dass ich es nicht gesehen habe.
Ja, die
Ja.
erste Halbzeit muss recht schlecht gewesen sein, ne?
Also die erste Halbzeit war, ja, war ein Graus. Wir haben halt keinen Zug zum Gegner gehabt. Wir haben wieder viel zu weit weggestanden. Also es war fast eine Fortsetzung von hier Paderborn. Und da war man halt echt froh, dass Cottbus jetzt nicht gerade so der überragendste Gegner war. Aber ansonsten, ja, die erste Halbzeit war nicht so toll, dafür war die zweite Halbzeit umso besser. Da lief's. Waren ein paar Wechsel, die das, glaube ich, be bewirkt haben. Also erstmal in der Startaufstellung war das erste Mal der Schwegler wieder mit dabei. Butcher hat auf rechts gespielt, dafür Schildenfeld raus. Gut, ist ja auch am Samstag davor Papa geworden. Kann man jetzt da drauf schieben, kann man drauf schieben, dass er endlich mal seine Auszeit bekommen hat. Dafür kam der Amedik rein, der mir im Übrigen sehr gut gefallen hat. Ja, Schwegler wieder mit dabei. Matt Moore hätte eigentlich gespielt, dafür Lehmann raus, wurde kurzfristig vorher gewechselt, weil sich der Matt Moore beim Aufwärmen vorm Spiel einen Muskelfaserriss oder Zerrung irgendwas zugezogen hat. Deswegen dann schlussendlich mit Rot auf rechts und mit Schwegler und Lehmann in der Mitte. Schwegler und Lehmann in der Mitte hat null funktioniert. Butcher hat das erste Mal ein Spiel gemacht, was wirklich unansehnlich war.
Ja.
Amedik hat mir gut gefallen. Ja, über den Butcher ging halt auf links nix. Also der
Okay.
war mehr hinten wie vorne, offensiv nach vorne nix gebracht. Hat vielleicht auch ein bisschen damit zusammengehangen, dass der Köhler auch nicht seinen besten Tag hatte. Also sind alle ein bisschen wie Falschgeld auf dem Platz rumgelaufen. Und wie gesagt, Butcher hat auch kein gutes Spiel gemacht.
Okay. Und in der Halbzeitpause wurde ja durchgewechselt, wie du richtig gesagt hast, und da kam ja Chakpa für Amedik. Das ist ja eigentlich direkt in der Halbzeit ein bisschen eine Ohrfeige ist es schon für Amedik. Hängt das einfach mit dem relativ schlechten Standing, was er hat, zusammen? Oder ich meine, du hast ja gemeint, er hat ein ganz gutes Spiel gemacht. Ich habe ihn in der Zusammenfassung jetzt auch nicht so schlecht gesehen, obwohl er einige Male wirklich auch ja, die Kamera auf ihn gehalten wurde, habe ich ihn jetzt auch nicht so schlecht gesehen. Wir gehen die Meinung anscheinend relativ weit auseinander. Ja, wie siehst du das?
Also es kann zwei mögliche Gründe haben. Also einmal ist es das Standing und auf der anderen Seite ist der Fehlglaube jemand, der Konstante relativ mag. Der Andersen hat zwar auch ein extrem schlechtes Spiel gemacht für seine Verhältnisse und ist 1:1 da eingestiegen, wo der Schildenfeld aufgehört hat. Nämlich einfach mal ohne Bedrängnis den Ball ins Aus oder ja, zu schlagen oder einfach mal die Kerze zu probieren. Aber nichtsdestotrotz ist er ein konstanter Innenverteidiger und ist immer dabei. Hätte er jetzt den Butcher nach innen gezogen und den Andersen rausgenommen, der das schlechteste Spiel gemacht hat, ja, wäre halt wieder ein Punkt weg gewesen. Und ansonsten ist der Butcher halt, also der hat halt bis jetzt immer gute Spiele gemacht und ich glaube, da war einfach die Hoffnung da, dass er sich noch fängt.
Okay,
Und
siehst du mal.
hat
Ja.
nachher in der Innenverteidigung gar kein schlechtes Spiel gemacht.
Okay.
Der Jagba hat zwar Bewegung reingemacht, aber ja, es ist halt sein Spiel, ne? Also läuft halt vogelfrei durchs Feld, wo auch immer er gerade hinläuft und was gerade immer er plant, versteht, glaube ich, nur er selbst. So, ich hoffe, dass er es selbst versteht. Und ansonsten Arbeit nach hinten, also da hat er halt auch ab und zu seinen Gegenspieler laufen lassen und da ist der Butcher dann halt noch mitten in die Bresche gesprungen. Aber ich glaube, er wollte halt zwangsläufig den Andersen drin lassen. Der richtige Wechsel wäre gewesen, Andersen raus, Butcher zum Amedik in die Innenverteidigung und Jagba rein, also rein
Okay.
von der Spielstärke.
Okay. Siehst du mal, wenn man das Spiel nicht gesehen hat, nur mal so eine als kleine Nebenmanöverkritik, wenn du dir mal den Kicker durchliest, ne, dann kommst du ganz auf eine ganz andere Meinung bei den Noten. Ne? Die Notengebung anscheinend hat der Kicker dann wirklich wieder die Noten ausgewürfelt. Ne? Da war nämlich Anderson mit einer 3, Amedick mit einer 4. Ich will nur mal sagen, dass das gar nicht so wirklich das widerspiegelt, was du so gesehen hast. Ja, und was ja auch eigentlich viel von dem zeigt, was ich von anderen gehört habe. Die haben mich auch gesagt, dass der Amedick nicht schlecht war und dass der Anderson eher derjenige war, der in der ersten Halbzeit ganz grauselig gespielt hat. Ich will nur mal sagen, ne? Also anscheinend ist die gerade die Zweitliga-Bewertung vom Kicker auch in der Regel eher mangelhaft. Ja, das sieht man dann auch, dass Rode nur eine 3 bekommen hat. Also wenn ich da im Spiel der Eintracht was gesehen habe, was positiv war, dann war es eigentlich immer der Rode und da kommt er mit einer 3 auch wieder zu schlecht weg. Eigentlich auch für den Arsch, ne?
Also der Rode war schon ganz gut. Was halt blöd ist oder was das Spiel halt gezeigt hat, der ist halt auf rechts ist er halt eigentlich verschenkt. Wenn der im defensiven Mittelfeld spielen kann, bringt der 100-mal mehr wie auf der rechten Seite auf dem Flügel.
Ah ja gut, aber ich denke, wenn Matmo wieder fit ist, dann nimmt er die Position ein und Lehmann geht wieder raus, der anscheinend auch kein so gutes Spiel gemacht hat. Rode, ich denke, ist schon, Rode, Schwegler ist schon das Tandem, was auf Dauer am besten funktioniert bei der Frankfurter Eintracht, ja. Ich denke, wir haben ja doch einige Möglichkeiten jetzt auch noch. Köhler hat auch nicht gut gespielt, da muss man auch mal sehen, ob man vielleicht mal Kittel wieder öfter bringt. Ich will auch nicht den Abu außen vor lassen, wenn der im Training ganz gut ist. Da wäre das vielleicht auch eine Option für die Außen. Das muss man dann auch mal sehen. Aber momentan, wie du das ja schon gesagt hast, bietet sich ja sonst kaum eine an, mal dauerhaft zu spielen. Ja, so schwankend ist die Leistung gegenwärtig.
Nee, du hast halt echt ein paar Konstante und eine davon ist momentan einfach der Rode. Der spielt konstant jedes Spiel gut. Natürlich misslingen dem auch die ein oder anderen Aktionen und auch im letzten Spiel in der ersten Halbzeit war auch der eher unauffällig. Da war er die Spiele davor schon deutlich besser. Das stimmt schon. Aber wenn du dir allein mal das Tor anguckst in der zweiten Halbzeit, um da mal reinzuspringen, das zeigt halt allein das Tor, was der da gemacht hat, die Vorarbeit, das war Weltklasse und der will halt einfach. Ja. Und das merkst du dem an, der ist extrem bissig, der ist in den Zweikämpfen bissig und der ist die ganze Zeit mit vollem Herzen im Spiel dabei. Mhm. Und das sind einfach Momente, die du auf dem Platz brauchst. Und die sehe ich bei ihm in einer kompletten Konstanz. Und wenn ich mir dann im Vergleich dazu angucke, Meier. Klar hatte der viele Ballkontakte, aber der hatte keine einzige Aktion, die wirklich nennenswert war.
Okay. Siehst du mal, ist natürlich dann schon krass im Endeffekt, ne? Wie bewertest du das den Sieg denn? Weil, also ich muss dazu sagen, ich bin von Oberhausen nach Frankfurt gefahren, als das Spiel gerade lief. Es gibt ja überhaupt nichts im Radio dazu. Ich habe andauernd alle 5 Minuten habe ich 20 verschiedene Sender ausprobiert und nichts. Keine Berichterstattung, obwohl Sonntag ja typischer Zweitliga- und auch Bundesliga-Tag ist. Überhaupt keine Berichterstattung. Das Einzige, was ich mal mitbekommen habe, war der Halbzeitstand. Ist auch eine Frechheit, wie die Zweitliga eigentlich in der Berichterstattung im deutschen Radio eigentlich untergeht. Ne? Das ist nur mal so nebenbei. Und,
ich wollte es gerade sagen. Mhm. Willkommen in der zweiten Liga.
Ja, und selbst die Bundesliga haben sie nur auf allen Sendern eigentlich nur, ja, wie soll ich sagen, unterdurchschnittlich darüber berichtet. Das muss ich auch sagen, höchstens bei HR Info, dann, als ich dann aber eh schon in Hessen war, ja. Da war das Spiel der Eintracht dann auch schon vorbei und dann war es für den Arsch. Das, was ich aber noch gehört habe nach dem Spiel der Eintracht, irgendwann dann, ich glaube schon bei HR1 oder so, war dann von einem, ich weiß nicht, ob der Schmidt heißt oder so, von einem von HR, der dann gesagt hat, im Endeffekt war es ein glücklicher Sieg der Eintracht. War das so? War das ein glücklicher Sieg? Weil für mich kommt es so rüber, als hätte Cottbus eigentlich die bessere Mannschaft, wäre Cottbus die bessere Mannschaft gewesen. Aber das, was ich im Fernsehen gesehen habe, hat das aber jetzt nicht wiedergespiegelt. Wie siehst du das?
Nee, also Cottbus war definitiv nicht die bessere Mannschaft. Da können wir glaube, also ich glaube, das wird so gut wie jeder ungesehen unterschreiben. Mhm. Glücklicher Sieg in der Hinsicht, also ich habe zum Kumpel, mit dem ich im Stadion war, in der ersten Halbzeit gesagt, Alter, das läuft wie beim DFB-Pokalspiel gegen Kaiserslautern. Wir können noch 10 Stunden weiterspielen, wir kommen bis zum 16er und danach passiert einfach nichts und es wird kein Tor fallen. Wow. Von daher, ja, schon ein bisschen glücklicher Sieg, aber um die Frage mal konkret zu beantworten, die du eben gestellt hast, wie bewerte ich das Spiel? 3 Punkte. Punkt.
Ja, okay.
Also drauf geschissen, dass irgendwer 5-0 gewonnen hat, jemand anderes 3-0, 2-0, irgendwas. Nee, scheißegal. Wir haben 3 Punkte geholt, wir stehen auf dem 2. Platz. Das ist wichtig, das mitnehmen und jetzt nicht kritisieren, nur 1-0 gewonnen, wir hätten 4-0
Ach,
gewinnen
Quatsch,
müssen.
Das ist doch echt scheißegal. Ganz ehrlich, die anderen, ja, natürlich gewinnen die hoch zum Teil. Ne? Ich meine, allein was jetzt Düsseldorf, wo ich mich eigentlich schon ein bisschen gefreut habe, dass es mal wieder die unteren Tabellenregionen, was heißt unteren, aber nicht mehr ganz so oben dabei sind. Ich bin schon so ein bisschen gefreut. Jetzt haben sie 5-0 gewonnen. Natürlich ist es ein Ausrufezeichen, aber wichtig
Ja,
ist, dass sie gewonnen haben.
gegen Kaiser, gegen Karlsruhe.
Ja.
Ich meine, die haben auch kein Ausrufezeichen gesetzt, als wenn FSV 6-1 weggeknallt haben. Gleiche
Nein, nicht
Tordifferenz.
wirklich.
Also,
Ja.
das ist kein Ausrufezeichen. Das ist, wenn du dir anguckst, das Gefälle der zweiten Liga von den Tabellenführenden, den ersten fünf, sage ich jetzt mal, zu den letzten fünf. Das ist einfach brutal, was du da für einen Unterschied hast. Und da kannst du auch mal jemanden an einem guten Tag mit 5 Toren wegballern.
Ja, alles schon krass. Also es ist wirklich größer als in den letzten Jahren. Aber wie du nochmal zum Thema, zum Spiel gegen Cottbus, wichtig ist, dass wir halt gewonnen haben. Ich meine, natürlich ist es relativ knappes Ergebnis, nur 1-0, ja. Aber wir haben die 3 Punkte, das ist ganz wichtig. Ich sag mal so, mit einem Punkt, das hätte uns schon wieder ganz schön nach hinten versetzt, will ich mal meinen. Das wäre überhaupt nicht gut gewesen. So haben wir die 3 Punkte, sind auf Platz 2. Munter putzen, weiter geht's jetzt. Das nächste Spiel gegen Rostock wird wahrscheinlich auch kein Leckerbissen, aber müssen
Genau.
wir halt durch,
Und
ne?
mal ganz im Ernst, also wenn wir am 6.5. am Römer stehen und die Meisterschaft der zweiten Liga feiern, frag mich da nochmal, wie wir gegen Cottbus gespielt haben. Das werde ich dir nicht mehr sagen können, aber was ich noch weiß, ist, wir haben die Punkte gesammelt.
Ja,
Und
richtig.
das zählt jetzt.
Ja, gut.
Aber ja, um da nicht mal hier so die Euphoriewelle auszupacken, das wäre ja scheiße, wenn wir auf einmal in Euphorie ausfallen würden. Was halt auch deutlich wurde, ist, was jetzt auch so ein bisschen in den Medien in den letzten Tagen anklang, Psychologie. Also der Druck, den wir am Sonntag hatten, der war halt schon massiv. Also die anderen haben alle krass vorgelegt mit super Ergebnissen. Wir stehen sowieso unter dem Druck, aufsteigen zu müssen. Und ich glaube, das ist auch das, was die erste Halbzeit schon geprägt hat. Dass die Mannschaft, so gut wie die einzelnen Spieler auch sein mögen, dass das Einzige, was uns stoppen kann, nicht unsere Leistungsfähigkeit ist, sondern Psychologie.
Ja, oder beziehungsweise wir selbst uns dann im Weg stehen im Endeffekt, ne? Das kann ich mir auch vorstellen, ja. Ja,
Genau.
es wird, ja, guck mal, wir spielen jetzt am Sonntag gegen den Tabellenletzten Rostock. Und das ist halt auch ein Spiel, was normalerweise vom Papier her ganz klar für uns ausgehen müsste. Aber du weißt, wie das ist, die brauchen auch die Punkte. Das wird aber auch wieder ein enges Gezerre. Na gut, wir kommen ja gleich nochmal auf das Rostock-Spiel zu sprechen, aber die ganzen nächsten Spiele sind alle eng und wahrscheinlich gibt es kein 5-6-0 mehr, ja, in der nächsten Zeit. Aber das ist auch nicht so wichtig, solange wir die 3 Punkte einfahren. Gut ist, dass wir es gegen Cottbus auch gemacht haben. Läuft.
Ist im Prinzip auch das, was wir letzte Woche schon gesagt haben. Das sind halt auch
Ja.
alles Arschlochspiele. Der Druck ist enorm. Du musst die gewinnen, komme was wolle. Aber auf der anderen Seite sind es halt eigentlich Spiele, zu denen du dich ja null motivieren kannst. Ich meine, wer hat Bock gegen Aue, Rostock und Gott weiß wen zu spielen? Das ist halt auch kein Highlight, wo du eine Woche vorher schon heiß drauf bist und sagst, geil, in das Spiel gehe ich rein, gebe alles. Nee, es ist halt scheiß Aue.
Ja,
Also jetzt
stimmt.
nichts gegen Aue, aber ja.
Es
Doch, was
ist
gegen
nicht,
Aue ist halt scheiß Aue.
ist
Das
halt
rede ich
nicht
dir hier.
das favorisierte Spiel.
Nee, aber sollte man eventuell auch mal drüber nachdenken, nochmal zu alten Daumenmethoden zurückzugehen und vielleicht mal überlegen, ob man nicht für die nächsten 10 Spieltage, die es jetzt noch sind, nochmal ein bisschen Geld in die Hand nimmt und mal guckt, vielleicht der Eintracht einen Mentaltrainer zur Seite zu stellen, weil das wird der Knackpunkt sein. Spielen können wir alle. Verletzungspech haben wir so gut wie keins. Eine dicke Bank haben wir da hinten. Selbst wenn jemand verletzt ist, wir können nachlegen.
Ja, aber gut, im Endeffekt sind es aber auch Sachen, die auch mein Trainer mal regeln könnte, ja. Ich meine, die Abstiegssituation ist eine andere als die Aufstiegssituation. Das sollte normalerweise eher einen positiven Druck erzeugen auch, ja. Natürlich ist es klar, du spielst bei der Eintracht, verdienst aber auch damit wahrscheinlich viel mehr als bei allen anderen Bundesligisten, ja. Und natürlich musst du dem Druck dann aber auch Zweitligisten meine ich, musst du dem Druck dann aber auch in einem gewissen Maße standhalten. Ich kann die Idee mit dem Mentaltrainer nachvollziehen. Das mag bei dem einen oder anderen jüngeren Spieler vielleicht auch wirklich ganz sinnvoll sein. Aber bei genügend älteren Hasen denke ich einfach, dass sie es auch mal so auf die Reihe kriegen. Und ich denke, wir
Ja,
nehmen ja
ich
auch
glaube, bei
jetzt.
den älteren Hasen ist halt genau der Punkt, wo es knackt, ne? Also der Rode zum Beispiel, junger Spieler, ist hoch motiviert, jetzt auch aufzusteigen, weil er ja einfach aus der Vergangenheit noch oder aus der jüngeren Vergangenheit noch bei Drittviertligisten wie Offenbach gespielt hat.
Ja.
Der hat, glaube ich, noch eine ganz andere Dynamik und Drive hinter seinem Spiel und hinter dem, wie er da reingeht. Aber gerade bei den Jungs wie, keine Ahnung, also auch wenn ich ihn über alles liebe, Nikolov, Meier, Köhler, die sind halt schon beliebig oft ab und wieder aufgestiegen. Für die ist das Tagesgeschäft.
Ja.
Ja,
Also
ja.
man bekommt zumindest sehr stark das Gefühl. Die Frage ist jetzt einfach auch, wir sind ja nicht die Einzigen, die den Druck haben. Meint ihr, die anderen kommen da besser mit zurecht?
Natürlich, die haben noch einen ganz anderen Druck. Wenn Paderborn nicht aufsteigt, dann ist es schade, aber die haben trotzdem eine glorreiche Saison gespielt. Für die ist egal, wie das endet, ob mit einem Aufstieg oder mit einem dritten, vierten irgendwas Platz, ist es eine hervorragende Saison.
Und für
Und
die meisten
genauso.
Spieler ist es auch egal. Du musst sagen, für die meisten Paderborner Spieler ist es ja dann auch egal, weil es dann
Genau.
so ist, dass dann werden trotzdem andere Clubs auf die aufmerksam. Also die Payroll geht trotzdem nach oben, ja. Und außerdem weiß ich gar nicht, du hast jetzt konkret Paderborn gesagt, weiß gar nicht, ob die aufsteigen wollen, ob das Stadion überhaupt so groß ist, beziehungsweise ob das alles in dem Maße dann funktionieren kann, ja. Aber natürlich, Paderborn hat nichts verloren. Gut, Fürth, die sind jetzt wirklich so weit oben, dass sie jetzt wirklich mal aufsteigen wollen. Aber selbst da, die ganzen Spieler, die werden wahrscheinlich auch weggekauft, selbst wenn sie aufsteigen. Aber wenn sie nicht aufsteigen, dann werden die auch weggekauft. Gerade die,
Ja,
also die
also ich
5,
meine,
6, 6.
für die ist es, ich sag mal, sagen wir jetzt mal, Düsseldorf und Fürth, für die wäre es schlimm, wenn sie nicht aufsteigen oder schade, unglücklich, aber für uns wäre es ein Drama. Für uns wäre es von finanzieller Sicht ein Desaster
Ja.
und für uns wäre das, der Abstieg war schon scheiße, aber jetzt nicht aufzusteigen, das wird dem Ganzen echt nochmal ein i-Tüpfelchen verpassen.
Gerade mit der finanziellen Belastung, die du halt vor der Saison aufgebürdet hast. Wie gesagt, wir hatten ja vor der Saison einige andere Konzepte besprochen, die nicht so finanziell aufwendig gewesen wären, eher einen langsamen Neuaufbau wurde hier ja teilweise auch bevorzugt, von meiner Person zumindest. Das ist aber jetzt nicht vonstatten gegangen, man hat viel Geld in die Hand genommen und jetzt ist die einzige Möglichkeit aufzusteigen. Wenn du es nicht machst, dann wirst du wahrscheinlich die nächsten mehreren Jahre auch noch in der zweiten Liga versauern. Bei keinem ist es genauso wahrscheinlich. Ähnlich ist es noch bei St. Pauli, wobei die auch ein ganz anderes Finanzgebaren haben oder auch nicht so viel Geld da reingebuttert
Die
haben. Also
anderen
es ist.
Clubs sind Zweitliga-Clubs, die in der zweiten Liga spielen. Und wir sind
Ja.
von unserem ganzen Aufbau, was dahinter steckt, was wir für ein Mitarbeiterapparat haben, was wir für ein Stadion haben, was wir für ein Umfeld haben, alles hängt damit zusammen. Wir sind ein Erstliga-Club, der gerade in der zweiten Liga ist. Und wenn
Ja.
wir jetzt da bleiben, dann ist es richtig beschissen. Die anderen, die haben ihren gesamten Aufbau des Spielbetriebs rund um ihr Team auf die zweite Liga ausgerichtet. Und für die ändert sich was, wenn sie aufsteigen. Dann müssen sie nämlich umbauen. Und wenn
Stimmt.
wir aufsteigen, klar haben wir auch unsere Doings, aber das Grundgerüst steht. Und deswegen glaube ich, ist der Druck für uns deutlich höher und für uns wär halt auch Nichtaufstieg deutlich schlimmer wie alles andere.
Na gut.
Aber um vielleicht noch mal so ein bisschen in das Thema Mental und alte Hasen und schon aufgestiegen und abgestiegen wie Nikolov und Meier und Köhler und so weiter, um da vielleicht noch mal mein Lieblingsthema mit anzuknüpfen, was so nach dem Abpfiff passiert. Also das ging mir ja am Sonntag, ging mir das ja schon wieder. Ich reg mich ja schon jedes Mal auf, wenn sie in die Kurve kommen, dreimal die Hände hochreißen und dann abgehen. Dieses Mal haben sie es sogar geschafft, noch nicht mal das hinzukriegen, sondern wer der Erste sich schon wieder rumgedreht hat, und das war der Nikolov, und wieder Richtung Umkleide gegangen ist, waren noch nicht mal alle Spieler vorne bei der Kurve angekommen. Und das war jetzt tatsächlich mal ein Sieg, nachdem du auch mal durchatmen konntest und sagen konntest, ja, yeah, geil, wir haben die 3 Punkte, wenn auch halbwegs dreckig und glücklich, geholt. Da hätten wir doch, also, nee, so langsam nervt's halt echt.
Wie war die Stimmung?
Im
War die
Stadion?
Stimmung ja ganz gut oder war die oder gab es viele so nach dem Motto nur 1-0 oder sowas? Nee, war
Nee,
echt
so
so.
nach der, nee, also wo halt die Stimmung krass war, das war jetzt auch so mit das Härteste, was ich in der letzten Zeit erlebt habe, war beim Abpfiff zweite Halbzeit. Fing kurz vorher schon an, gibt es vereinzelt Pfiffe. Und mit dem Abpfiff und mit dem Abgang der Mannschaft in die Kabine beim Ende der ersten Halbzeit gab es halt ein krasses Pfeifkonzert.
Ach so.
Und das war halt auch nicht vereinzelt von ein paar Leuten aus der Kurve, sondern das ging über die komplette Nordwest. Also da hat jeder mit eingestimmt. Das war schon in einer Lautstärke und einer Vehemenz, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Aber ansonsten nach dem Spiel, glaube ich, war der Tenor eher so, puh, ist egal, 1-0, 5-0, drauf geschissen. Wir haben die 3 Punkte geholt und das war wichtig.
Naja, wie gesagt, ich kann dazu jetzt gar nichts sagen. Ich meine, wir haben das ja auch schon oft thematisiert mit der Fernnähe. Vielleicht wächst die noch im weiteren Verlauf. Ich hatte eigentlich gedacht, es gab eine positive Wendung nach Düsseldorf. Anscheinend ist es jetzt auch nicht so wirklich der Fall. Bedenklich ist es dann vielleicht wirklich bei so älteren Personen wie Nikolov, die sich dann wirklich nur oberflächlich damit mit dem Ganzen da zufrieden geben und dann gleich wieder abdüsen. Finde ich jetzt auch nicht wirklich gut, aber wir müssen es jetzt so nehmen, wie es ist. Da kannst du auch jetzt nichts mehr zu machen, weißt du?
Nö, nee, machen kannst du da nichts. Aber es ärgert mich halt, ne? Also ich meine, ich schlepp mich auch jedes Wochenende ins Stadion und versuche da mein Bestes zu geben.
Ja.
Wie war das mit dem einen Wochenende, wo die Couch so bequem war?
Ja, ist halt ein Wochenende, bei denen ist es halt jedes Wochenende.
Ja.
Geht mir halt schon auf den Sack. Also ich muss da auch nicht hingehen. Ich kann das auch locker hier vom Fernseher gucken.
Ja,
Wenn das
klar.
alles an Feedback ist, was die Mannschaft bereit ist, den Fans zu geben, ja, dann muss ich das nicht machen. Ich kann mir die 200 Euro für die Dauerkarte kann ich mir sparen. Investiere ich lieber dem anderen Verein Sky hier. Erweitere da mein Abo und
ja,
kann
gut,
dann
ich meine, ganz ehrlich,
HD auf dem iPad gucken.
ja,
Also.
da hast du mal recht. Vielleicht mal irgendwie, ja, das ist halt schwierig. Was willst du machen? Willst du eine Mail hinschicken? Da merkt auch keiner, ne? Das ist halt schon
Nee,
blöd. Ja, vielleicht.
kannst nichts machen. Aber mir geht's halt einfach auf den Sack und ich find's halt auch in gewissem Maße respektlos.
Naja. Respektlos. Ja, es ist zumindest sehr oberflächlich, ne? Ich denke, darauf können wir uns einigen, das ist halt im Endeffekt.
Vielleicht war das auch ein Ausdruck des Protests, weil in der Halbzeit gepfiffen wurde.
Ach, naja, aber ganz ehrlich, das sagt auch jeder Bundesliga-Profi, Pfiffe muss man auch mal gewohnt sein. Ich denke, selbst wenn in Bayern passiert ist, gut, jetzt momentan wieder ein bisschen öfter, aber ansonsten passiert das auch in jeder Halbzeit, wo sie nur 0 haben. Also insofern, oder selbst wenn es nur 1-0 gegen Freiburg steht, wird gepfiffen. Ja, also ich meine, das ist jetzt schon Alltag. Ich meine, es gibt eine gewisse Erwartungshaltung, auch klar, gerade bei der Eintracht, auch gegen Cottbus ist es halt so. Da muss man sich auch nicht immer querstellen, muss man auch nicht gleich rumheulen. Ich würde mir halt auch wünschen, dass diese Fannähe mal wieder irgendwie besser zustande kommt, dass es mal wieder, ganz insgesamt wieder zu einer Einheit wird. Aber wir müssen einfach abwarten, vielleicht passiert da noch was und im Zweifel halt nicht. Ja, das ist
ja
der
also ich hab da eigentlich kannst du da schon einen Haken dran machen. Da wird die nächsten 10 Spieltage genauso wenig passieren, wie die letzten paar 20 Spieltage passiert. Das ist jetzt einfach so. Da kann man sich jetzt mit abfinden oder man kann sich alle 2 Wochen darüber aufregen, so wie ich, was aber genauso viel bringt, wie wenn ich mich damit abfinden würde. Ja, trotzdem nervt es mich halt.
Ja.
Ja, ich kann...
ja, verständlich. Ich meine, es nervt uns alle, aber wie du schon sagtest, ich glaube nicht, dass sich da großartig irgendwas dran ändern wird. Ich hoffe nur, dass es dann halt im nächsten Jahr besser wird, weil auf Dauer kann es so nicht sein.
Gut.
So. Hätte ich auch das untergebracht.
Mhm. Sensationell. Hast du weitere Themen, die du gerne unterbringen möchtest?
Habe ich weitere Themen, die ich gerne unterbringen möchte? Lass mich mal kurz überlegen.
Jetzt
zum Spiel?
Fang aber nicht an, die Mail vorzulesen. Die ist zu lang.
Ich denke, das Spiel haben wir eigentlich abgehandelt. Da gibt es
ja,
nicht mehr viel zu sagen. Im Endeffekt.
3 Punkte, Haken dran.
Ja,
ja. Hoffen wir, dass es in den nächsten... Nein, eigentlich wird es auch nicht ansehnlicher.
Mhm. Nee, ansinniger wird es auch nicht, aber wie gesagt, 3 Punkte, das ist das Hauptziel. Alex, du hattest noch Martin Fehnin angesprochen. Ich fand es ja recht schön, dass er sich vor dem Spiel den Fans gestellt hat und mit denen und den kurzen Danke gesagt hat. Du siehst den ganzen Hype um ihn eher kritisch, habe ich den Eindruck.
Ja, ich sehe es halt zweigeteilt. Ne? Auf der einen Seite, Martin Fehnin ist ein netter Typ. Ja, war lange Zeit bei der Eintracht, was heißt lange Zeit, ne? 3,5 Jahre waren es, war jetzt auch nicht übermäßig lang, aber ich weiß nicht, was dieser, ja, nennen wir es ruhig Hype im Moment soll. Der war vor dem Spiel auf der Warttribüne, der hat im Stadionsprecher irgendwelche Interviews geführt, um sich bei den Fans zu bedanken, ist ja alles schön und gut, aber es ging ja Tage vorher los, boah, Martin Fehnin kommt zurück, dann durfte er auf der Bank sitzen bei Cottbus und mir ist es halt einfach too much. Ich will nicht schlecht reden, aber was hat er der Eintracht gebracht?
Ja gut, also ich meine, ich kann das verstehen. Ich meine, er ist jetzt nicht der absolute Leistungsträger gewesen, zumindest in den letzten Jahren nicht. Ich glaube, die erste Saison war ja auch ganz gut. Die ersten 1,5 Jahre. Aber ich muss halt sagen, ich denke, das hängt auch viel mit der Geschichte, die nach Frankfurt passiert ist oder die wahrscheinlich schon in Frankfurt angefangen hat. Und danach, ich meine, wusstest du, dass nach dem Oder konnte man ahnen, dass nach dem Sturz da aus dem Hotelzimmer oder was das war, er wieder so auf die Beine kommt? Ich meine, das ist, eher so eine Sache, dass man froh ist, dass er eigentlich wieder fit ist, ja. Und was man ihm halt immer zugute hält, denke ich, das ist auch das, was die ganzen Frankfurter Fans halt denken. Was ich halt eben so denke, ist, dass er immer eigentlich mit dem Herzen bei der Eintracht auch war. Und das merkst du auch jetzt noch. Also ich meine, wie gesagt, er hat sich ja dann hingesetzt auf die Cottbuser Bank und als das Lied der Eintracht Schwarz-Weiß wie Schnee hat er es mitgesungen, ja. Hat er vielleicht nicht gedacht, dass es eine Kamera gesehen hat, war aber, hat er lauthals mitgesungen und die ganzen Kameras haben es natürlich aufgezeichnet. Finde ich auch einfach eine sympathische Angelegenheit. Ja, und ich denke...
Ist es so?
Was? Das war so. Ja,
ist es klar, aber ist es so, dass das eine sympathische Angelegenheit ist?
Finde ich schon. Warum findest du es jetzt irgendwie anstößig?
Ja, also ich finde, es ist schon eine Frechheit sondergleichen.
Warum?
Also jetzt stell dir doch mal bitte vor, das DFB-Pokalspiel gegen Kaiserslautern wäre nächste Woche. Der Amedix sitzt bei uns auf der Bank und singt das Einlauflied von den Lauterern mit. Alter, ich würde abgehen wie Schmitz Katz.
Also das... Ja, natürlich kann man das also auch wieder so sehen, aber du hast jetzt auch mit Lautern eine Mannschaft rausgenommen, die schon, also die eine gewisse Vorbelastung mit der Eintracht hat, ja. Also hättest du jetzt Wolfsburg genommen, hätte ich wahrscheinlich nicht so das große Problem als mit Lautern, ja.
gut, dann steigt man in die erste Liga auf, der Russ kommt zurück, setzt sich auf die Bank und singt, wenn es sowas gibt, das Wolfsburger Einlauflied mit.
Ja,
würde ich genauso ausrasten, egal welcher Verein das ist. Das geht doch nicht. Der bettelt bei seinem jetzigen Arbeitgeber darum, dass er auf der Bank sitzen darf, obwohl er da überhaupt nichts zu suchen hat, weil er nicht mehr im Kader war und setzt sich dann auf die Bank und singt Schwarz-Weiß wie Schnee mit. Klar, aus Frankfurter Sicht ist ein cooles Lied, ja, cool, dass er das macht, aber eigentlich ist es ein Unding.
Also
und wäre ich Cottbus, hätte das eine Geldstrafe nach sich gezogen.
Ja, aber dann musst du aber auch mal wirklich die Kirche im Dorf lassen, ja. Für jeden Mist jetzt hier Geldstrafen verteilen, ja. Und wenn du überlegst, das war seine erste Auslandsstation, ja. Der hat wirklich, ich weiß nicht, das kannst du ja nachgucken, wie ein Schnitzel drauf gefreut, nach Deutschland zu kommen. Das hat auch, davor hat er ja schon brocken Deutsch gesprochen. Der auf seiner offiziellen Homepage stand es zuerst, bevor es auf der Eintracht-Homepage stand, überhaupt hinwechselt. Hat sich mit Fans und E-Mail-Kontakt gehabt und so weiter. Da wollte ich will nur sagen, der war mit dem Herzen bei der Frankfurter Eintracht. So, und willst du es jetzt schlimm finden? Natürlich ist es, jetzt sage ich dir mal das Gegenbeispiel. Willst du es schlimm finden, wenn, das ist natürlich jetzt eine andere Dimension, aber wenn Raoul gegen, jetzt Schalke gegen Real spielt, findest du es dann so dramatisch, oder denkst du, die Schalke-Fans würden es so dramatisch finden, wenn er bei das Real, was weiß ich, Lied spielt? Ich glaube nicht. Ich denke, das ist eher eine Sache, die du mit so einer Emotionalität verbinden kannst. Und ich denke, das ist eher das Vergleichbar, was du hier bilden kannst. Ich denke nicht, dass man das immer so zu negativ sehen sollte, sondern lieber, dass auch mal, wenn's, ich meine, wir sagen immer, wir freuen uns, dass wenn es Spieler gibt, die eine gewisse Bindung zu ihrem Verein haben. Und jetzt ist wieder negativ umzudrehen, da halte ich doch für unschön. Ganz ehrlich, weil ich meine, es gibt, dass es Söldner gibt und dass es Leute gibt, die einfach nur Fußball spielen, um einfach nur Geld zu verdienen und dann ist es scheißegal, wo, wie ein Ochs, wie ein Russ, das sind die Spieler, die lange bei uns waren, die würden es nicht machen, denen ist es scheißegal. Und wenn es dann mal einer macht, dann wird er auch dafür kritisiert. Also ich glaube, wir schlagen hier wirklich eine falsche Richtung ein, muss ich sagen. Finde ich, finde es eine positive Angelegenheit, der hat sich auch gefreut, dass es viel Zuspruch gab in der schwierigen Phase, die er in seinem noch relativ jungen Leben durchlitten hat. Also da muss man nicht alles so schwarz sehen. Tut mir leid.
Ja, vielleicht habe ich es auch ein bisschen extrem ausgedrückt, aber zwei, drei Sachen dazu. Also zum einen glaube ich nicht, dass Ochs und Russ unter dem Söldner-Mentalität abzustempeln sind. Na klar, spielen sie momentan bei einem absoluten Kommerzverein, da sind sie hingewechselt und da ist einzig und allein Geld der treibende Faktor, aber davor haben sie auch 7, 8, 10 Jahre bei der Eintracht gespielt. Also es ist ja nicht so, dass das komplette Söldner sind, wie zum Beispiel ein Gekas oder sonst irgendwas. Natürlich sind sie bei Wolfsburg Söldner, weil sie da alle so sind. Zu Wolfsburg kannst du keine Bindung aufbauen, weil zu was auch? Zum VW-Werk oder weiß der Henker was? Also das ist halt, ja, ist halt gerade bei den beiden, denke ich mal, ein schlechter Vergleich. Und auf der anderen Seite, klar male ich das gerade sehr schwarz, aber mir ist es halt einfach an dem Wochenende und auch an den Tagen davor too much gewesen. Also egal, wo du hingeguckt hast, auf Facebook, egal, ganzen Kommentare, die die Leute da unter seine Beiträge immer geschrieben haben, oh, Martin, komm zurück und du bist halt ein wahrer Adler und bla bla bla. Und dann wird er auf die Waldbühne eingeladen und dann spricht er zu den Fans und dann machen wir extra noch einen Banner für ihn und allen Pipapo. Mir war es halt am Ende des Tages einfach too much.
Aber
Und dann
warum
kam halt
liest du
noch
auch
dazu.
die Kommentare? Das macht doch auch sonst
Das
keiner.
hab mich jetzt auch gerade gewundert, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe den auch jetzt nicht
Das
bei
ist doch wie
Facebook.
Kommentare unter
Leute
Heise-Artikeln
jemand muss
lesen.
es doch lesen.
Ja, klar. Also ich meine, aber das ist ja jetzt auch jetzt nicht unbedingt die öffentliche Meinung. Zum Beispiel, ich kann mich nicht erinnern, dass die Eintracht sich öffentlich dazu geäußert hat, weiß ich nicht. Natürlich, wenn einzelne Fans es so sehen, ich gebe dir da vollkommen recht, dass er jetzt nie der Heilsbringer war und dass er keine, ja, keine Ahnung, das ist nicht wie Okocha, der lang bei der, oder der länger bei der Eintracht gespielt hat und auf jeden Fall der Eintracht einen Stempel aufgedrückt hat und dann vielleicht irgendwann wieder zurückkommt oder so. Also es ist schon ein Unterschied, ganz klar, allein von den Leistungen oder was er für die Eintracht gebracht hat. Aber ich finde es einfach eher eine positive Sache. Man sollte es alles eher mal ein bisschen positiver sehen, dass er wieder auf die Beine gekommen ist, dass es im beruflichen Leben wieder vorangeht. Man kann das Ganze auch wieder negativ sehen, das haben wir ja eben gemerkt, aber sei mal froh, dass er lebt und dass es ihm ganz gut geht und nicht, dass er sich wie sonst andere vor den Zug geworfen hat. Das gibt's auch, ja. Das ist genau die gleiche Scheiße gewesen. Ich will noch mal sagen, das war auch Depression und er war richtig am Arsch. Und dann finde ich das viel, viel schöner, wenn er halt lieber von ein paar Fans mehr bejubelt wird, auch wenn es wahrscheinlich unreflektiert ist oder wenn das im Endeffekt keinen wirklichen Sinn macht, dann finde ich das auf jeden Fall die bessere Variante von beiden.
Definitiv bin ich froh, dass er wieder auf die Beine gekommen ist. Also darum geht es mir auch gar nicht. Ich freue mich auch, dass er wieder da ist. Ich freue mich auch, wenn er wieder spielt. Das ist alles in Ordnung. Das ist auch gar nicht mein Kritikpunkt. Das Einzige, was ich halt nur, und da hatte ich halt auch dieses Kirsche im Dorf lassen. Also Fenin ist nicht die große Eintracht-Legende wie die Jungs, die du eben
Ja,
aufgezählt hast.
klar.
Und da haben wir auch andere Beispiele, wie zum Beispiel ein Christoph Preuß. Den würde ich jetzt auch nicht in einem Atemzug mit Uwe Bindewald nennen. Aber es ist halt auch jemand, der Eintracht über lange Jahre die Treue gehalten hat und der eine extreme Bindung im Verein hat und für den ich mich auch freue, dass er jetzt im Verein geblieben ist und da seine Aufgabe gefunden hat. Das ist nochmal eine ganz andere Rangordnung, aber in keinem dieser zwei Beispiele sehe ich Martin Fehnin. Nichtsdestotrotz freut es mich natürlich, dass er wieder fit ist und es freut mich auch, dass er Frankfurt nach wie vor positiv gesonnen ist und es auch immer wieder erwähnt und sagt, wie gerne auch in Frankfurt ist und dass er sich freut, wieder hier zu sein und so weiter. Aber wie gesagt, mir war halt das Drumherum ein bisschen too much und ich würde es ihm halt auch nicht positiv anstreichen, dass er da irgendwelche Einlauflieder von der Eintracht mitsingt, wenn er aus Goodwill von seinem jetzigen Arbeitgeber auf der Bank sitzt. Das
Habt ihr
wäre das
diese
umgekehrt, würde ich die Steinigung wieder
eins,
einführen
eins
lassen.
gebe ich noch kurz zu bedenken, im Gegenzug zu den Negativschlagzeilen, die wir ja anscheinend durch verschiedene randalierende Fans schreiben, ist das für mich mal auch mal ein Positivbeispiel auch von den Fans der Eintracht. Allein das hat auch mal eine positive Nebenwirkung. Ja, dass man sieht, dass wir nicht nur gewaltverherrlichende Randalierer in Frankfurt haben, sondern auch Fans, die irgendwo mitdenken, die vielleicht ihr Herz auch an der richtigen Stelle haben und vielleicht auch unreflektiert sympathisch Ersatzspielern eines anderen Vereins nachhängen. Finde ich dann aber auch lieber so, ja.
Habt ihr die aktuellen Pressegeschichten rund um Martin Fehnin mitgekriegt?
Ja, das habe ich mitbekommen. Ich meine, Martin Fehnin hat ein Interview bei der Bild-Zeitung gegeben, in dem er halt klar gesagt hat, dass die Probleme in Frankfurt anfingen, als er letzten Winter gehen wollte, da aber nicht gehen durfte und dann im Sommer gehen musste. Und das war so der Knackpunkt, weil da wollte er eigentlich nicht gehen. Und das war der Knackpunkt, der ihn endgültig runtergezogen hat. Ich meine, wir haben Martin Fehnin schon öfter in unserem Podcast thematisiert, auch vor seinem Wechsel, dass es da die ein oder andere problematische Dinge gab,
Auffälligkeit.
ja, das nehme ich mal so hin. Das ist ja auch Fakt. Also in der Bild-Zeitung haben sie es ja auch schon noch sehr reflektiert normal dargestellt. Gab da natürlich andere Schlagzeilen. SID hat die Meldung aufgegriffen, verdreht, Sport1 und die 11 Freunde natürlich auch.
Ja,
Und
also
haben das dann.
die 11 Freunde haben eigentlich den ganzen Artikel, der von der Bild-Zeitung, wie du gesagt hast, noch sachlich dargestellt war, in eine Reißerschlagzeile einfach umgeformt und gesagt, Fenin beschuldigt die Eintracht. Und
Genau.
da bin ich jetzt eigentlich auch wieder eher so auf den positiven Nenner. Das hat er nicht gemacht. Er hat ganz klar die Fakten gegenübergestellt und die Situation war, wie sie ist. Und er hat auch nie gesagt, damals hat die Eintracht mir das Knick gebrochen oder sonst irgendwas. Nee, er hat einfach gesagt, was ihm zu schaffen gemacht hat. Verständlicherweise hat ihm die Situation zu schaffen gemacht. Und da jetzt so eine Schlagzeile draus zu machen mit Fenin beschuldet die Eintracht, also nee, das hat er nicht.
Nee, ist halt auch ziemlich für den Arsch, muss ganz ehrlich sagen. Machst du das mit dem FC Bayern, dann kommt der Hoeneß mit der Unterlassungsklage, ja, oder mit der Verleumdungsklage. Ja, ganz ehrlich, sagen wir mal so ehrlich, ich finde, es ist immer eine Frechheit, wie die Eintracht in den letzten Zeiten in der öffentlichen Presse, in der Presse dargestellt wird. Ich meine, wenn es nicht gerade eine relativ nahe Frankfurter Zeitung ist, wie die ganzen Frankfurter halt Rundschau oder so. FAZ berichtet ja eigentlich fast kaum über die Eintracht. Und wenn, dann gehen die Links nicht. Die Links gehen nicht auf eurer Seite, ihr Penner. Weil Peter, der dachte Scheiße, geht der Link bei der FAZ? 404. Macht es endlich mal besser oder lasst es sein mit Twitter. Meine Güte, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ja, also, was soll ich sagen? Ja, auf jeden Fall ist es dann so, dass kaum eine positive Berichterstattung im Endeffekt stattfindet. Das ist auch was, das gibt mir zu denken, aber in Frankfurter Sicht wird sich da ja nicht wirklich, wie soll ich sagen, wird sich ja nicht wirklich drüber aufgeregt, wäre ich der Bruchhagen oder wäre der Bruchhagen jünger, wird da schon mal was passieren. Aber was willst du machen? Morgen ist die Sache auch wieder gegessen, vielleicht nicht aufregen, aber finde ich schon scheiße, wie sowas einfach verdreht wird. Weil, wie gesagt, er hat sachlich dargestellt und selbst die Bildzeitung hat es ganz neutral aufgefasst und einfach nur die
Fakten. Das will was heißen.
Ja. Ich denke, das will was heißen, hast du vollkommen recht.
Ja, so, und ich muss jetzt in Zukunft genau gucken, dass bei uns die Links auch passen, weil ich befürchte, ich krieg sonst einen gewaltigen Einlauf.
Nein, nein, bei uns funktioniert aber alles.
du hattest gerade eben schon diese, jetzt wollte ich Problembären sagen, aber es sind Problemfans, angesprochen, Union Berlin halt dann jetzt ohne Fans.
Ja, wer will schon nach Berlin?
Tja, natürlich, das ist natürlich eine blöde Situation. Ist es jetzt dann schon Fakt? Ist es jetzt schon durch, ja? Ist es schon?
Also ich habe noch keine wirklichen Fakten gesehen. Wenn ich das richtig gesehen habe, dann hat die Frankfurter Rundschau ein paar Zitate genommen und daraus einen Artikel gemacht, der es meiner Meinung nach wie Fakten aussehen lässt. Also die Vermutung liegt klar auf der Hand und mich würde auch jegliches andere Urteil momentan überraschen.
Ja.
Aber ich habe zumindest nichts davon mitbekommen, dass das Urteil jetzt tatsächlich schon gefällt wurde.
Naja, also offiziell also raus aber noch nicht, aber das war, glaube ich, so relativ sicher schon so von der Faktenlage her. Und ich weiß auch nicht, ob da irgendwie Einsprüche gegen erhoben werden. Von daher würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass das so kommen wird, leider Gottes.
Okay, naja. Können wir nur froh sein, dass es Union Berlin ist, nicht das letzte Auswärtsspiel gegen Kaiserslautern. Nee, ich hoffe, dazu kommt es nicht. Da können wir ja gleich nochmal drüber reden.
Karlsruhe.
Das ist dann das letzte, weil das wäre ja ärgerlich, wenn wir dann unseren Aufstieg feiern. Ja, zum zweiten Mal, nachdem wir schon aufgestiegen sind, gegen 1860. dann wäre das natürlich, das wäre natürlich umso ärgerlicher.
Ja, also ein Artikel, den ich in dem Zusammenhang empfehlen kann zu lesen, ist ein Artikel, der kam, glaube ich, schon letzte Woche im Blog vom Bewe raus, Bewes Welt. Da hat er nochmal so ein bisschen zusammengefasst, was momentan alles so für DFB-Urteile gefällt wurden. Und das mal in Zusammenhang zu der Entscheidung von Hoffenheim gebracht, wo ja das Urteil begründet wurde nach den ihrer Beschallungsaktion oder die Beschallungsaktion eines Mitarbeiters der Hoffenheimer in der Gästekurve. Wo die Begründung war, naja gut, wir sehen von jeglicher Verfolgung, Strafverfolgung des Vereins ab, weil der Verein konnte nichts dafür, konnte von der Aktion nicht wissen und so weiter. Ja, und dann im Nachzug werden dann halt jetzt alle anderen Vereine, die mit irgendwelchen Pyros hantiert haben, dazu verurteilt, auf Einnahmen zu verzichten, Ausgleichszahlungen zu leisten. Wir dürfen jetzt keine Fans mit nach Berlin nehmen, was sowohl ein Problem für die Berliner darstellt, als auch für uns. Genauso umgekehrt, wenn die Dynamo-Fans nicht zu uns kommen, das ist halt ein massiver organisatorischer Aufwand auf unserer Seite, gehen eventuell Einnahmen verloren und so weiter. Ja, damit wird im Prinzip den Vereinen unterstellt, dass sie ja von den Aktionen der Fans wissen, sie tolerieren, sie unterstützen. Wenn das die Begründung war, warum Hoffenheim aus der ganzen Sache mit einem blauen Auge und straffrei davongekommen ist.
Tja, vor Gott sind es alle gleich, nur der Kaiser, der war gleicher. Es ist halt immer das Gleiche. Ne? Es wird doch, gibt doch eine große Ungerechtigkeit beim DFB. Das kann man eigentlich nicht verleugnen. Ne?
Genau. Also dazu, wer dazu ein bisschen was lesen will, ich finde den Artikel sehr gut geschrieben, ist ein bisschen länger zu lesen, ist beviswelt.de und da einfach mal nach dem Subject Skandale gucken. Ist, keine Ahnung, schon eine Woche oder zwei alt. War ganz gut geschrieben und bringt meiner Meinung nach die Sache ziemlich auf den Punkt. Ja, und passt im Prinzip prima in das zu erwartende Urteil, was wir haben.
Ja, ich schmeiß den Link dann auch einfach hier in die Shownotes, da findet man ihn im Zweifelsfall dann auch. Ja, es bestätigt eigentlich mal wieder so dieses Bild, dass man halt eben sagt, okay, die Vereine, die halt auch irgendwo am meisten Geld da in Richtung DFB, DFL schieben, werden halt auch irgendwo so ein bisschen anders behandelt, ja. Also das ist ja das, was man zwischen den Zeilen dann nachher da rausliest und keiner so richtig sagt, aber unter der Hand dann doch alle meinen und denken und es bestätigt sich dadurch ja doch irgendwie wieder so ein bisschen.
Ja, zumal die Strafen jetzt halt auch, das ist halt auch nochmal so ein Thema bei uns, jetzt auch wirklich massiv in den Wettbewerb eingreifen. Also Dynamo kann keine Fans mit zu uns bringen, wir dürfen keine Fans mit nach Berlin bringen, St. Pauli hat Sanktionen gehabt. Ja, das sind halt jetzt alles in der heißen Phase, wo das Ganze passiert. Ja, es ist halt schon ein massiver Eingriff in den Wettbewerb.
Ja.
Und da müssen sie sich halt einfach im Klaren sein. Ja. Aber ich meine, was willst du da groß rumlamentieren? Die Sachlage ist relativ klar. Pyro hin oder her ist nun mal verboten. Die Aktion in Düsseldorf, die kann man persönlich beurteilen, wie man will. Ob das geil war oder ob das scheiße war, sei jedem dahingestellt. Nach wie vor ist es halt verboten. Ja, gibt halt Sanktionen. Das ist jetzt unsere Strafe. Und wie auch immer andere Vereine für andere Tätigkeiten bestraft werden, ist halt das andere.
Ja. Nun gut.
War voraussehbar, ne? Also ich meine, ist ja jetzt nicht...
Ja, also es hätte mich arg
gewundert.
Wie oft haben
wir die Diskussion, also es gibt ja kein Auswärtsspiel, wo wir mal tatsächlich nichts machen.
Ja, nee, klar, es ist immer irgendwas und jetzt bekommen wir halt mal die Strafe dafür, müssen wir halt dafür büßen, müssen wir hinhalten, was willst du machen? Ja. Okay.
Fahren wir nicht nach Berlin.
Nee.
Ja, keine schöne Stadt. Jetzt habt ihr mich ein wenig aus dem Konzept gebracht.
Wir haben heute kein Konzept.
Ach, das war's. Stimmt, irgendwas war. Wo wir aber hinfahren, ist nach Rostock.
Ja.
Ja, schränken Sie wir an dieser Stelle ein. Ich mit Sicherheit nicht. Mir hat gelangt, dass die hier waren. Brauche ich auch nicht nochmal.
Stimmt, sowohl als auch, aber irgendeiner muss hochfahren, ja. Zumindest die Spieler sollten es tun, ja. Und ich denke mal, dass wir mit 11 Mann dann irgendwie, eigentlich sind es bestenfalls so 16, 17 vielleicht oder 18, ne, dann in Rostock irgendwann ankommen und uns 3 Punkte klauen, würde ich sagen. Dann, wie gesagt, Rostock Tabellenletzter, 16 Punkte, haben schon 3 bis 4 Punkte ans rettende Ufer. Das rettende Ufer ist momentan der FSV Frankfurt. Naja, ob das zu retten ist. Aber auf jeden Fall so schwierig genug wird es für die. Und wir spielen dann an einem tollen Sonntag um 13.30 Uhr.
Juhu.
Ja, also wird mit Sicherheit kein Zuckerschlecken, weil also Rostock ist halt angeschlagen. Und für die geht es jetzt auch um alles, wenn die in der zweiten Liga bleiben wollen. Was ich jetzt nicht nachvollziehen kann, aber es gibt wohl Vereine, die das wollen. Rostock gehört dazu. Ja, wenn sie da bleiben wollen, dann müssen sie jetzt halt tatsächlich Gas geben. Und die brauchen irgendwas Zählbares aus dem Spiel gegen uns. Sonst wird nämlich für die, geht langsam aber sicher das Licht aus, denen läuft die Zeit weg. Die sind angeschlagen, die werden alles in die Waagschale werfen, was sie haben. Das wird sowieso ein dreckiges Spiel für uns. Das wird ein scheiß Auswärtsspiel, damit tun wir uns immer schwer. Weil die Platzverhältnisse in Rostock einfach andere sind wie im Waldstadion. Also es wird mit Sicherheit kein Hurra-Fußball, das wird mit Sicherheit kein schönes Kombinationsspiel. Das wird, ja, ich will es nicht hoffen, aber eventuell ein Cottbus 2, wo es halt einfach nur verdammt nochmal darum geht, 3 Punkte mitzunehmen und nicht 1 Punkt, sondern 3. Aber ich bin jetzt so ein bisschen weg von dem Trip, wir müssen 5-6-0 gewinnen, 3 Punkte, alles was ich will, wie, ist scheißegal.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, auch darauf wird es hinauslaufen. Das ist, wie wir schon erwartet haben gegen Cottbus, ein elendiges Gegurke. Wir werden keine vernünftigen Spielszenen über mehrere Minuten hinweg sehen. Und ich glaube, das erwartet jetzt auch so wirklich keiner, sondern eben diese 3 Punkte, weil wir es uns nicht erlauben können, da auch nur in irgendeiner Art und Weise federn zu lassen, weil das wirft uns da, glaube ich, wirklich um Jahre zurück.
Stimmt, ja. Naja, gut. Also der Kader von Rostock ist eigentlich gar nicht so schlecht, ja. Also mich wundert es auch ein bisschen, dass sie überhaupt da unten reingerutscht sind, aber wie es halt so ist, wenn du keine Siege holst, dann landest du irgendwann da unten. Trotzdem, ich meine, wir müssen aufpassen auf Leute wie Marek Mintal oder Freddy Borg. Das sind beides gute Stürmer. Marek Mintal kennt man ja noch aus Bundesliga-Zeiten von Nürnberg. Freddy Borg hat, glaube ich, in der jüngeren Vergangenheit, ich glaube, spielt noch gar nicht so lange. Bei Rostock hat, glaube ich, in 5 Einsätzen 3 Tore gemacht. Das ist schon mal relativ respektabel. Und der Trainer ist auch ein alter Bekannter, der Wolfgang Wolf. Der war mal bei dem Verein aus da hier, der Vorstadt von Frankfurt, habe ich gehört. Ja, der wird wahrscheinlich auch keine ganz innige Beziehung zu Frankfurt haben. Ich denke, die wollen uns ein Schnippchen schlagen, aber dem müssen wir uns erwehren.
Ja, also es wird ein hartes Ding. Also da brauchen wir uns, glaube ich, nichts vorzumachen. Die sind nicht so schlecht, wie es auf dem Papier steht. Ich glaube, 14 Punkte oder so haben sie jetzt.
16.
Ja, oder 16. Die können uns ein Bein stellen. Also da gilt es, hochkonzentriert zu sein und tatsächlich 3 Punkte komme, was wolle, auch über Kampf mit nach Hause zu nehmen.
Auf jeden Fall.
Spannend an der Geschichte wird jetzt auch mal langsam wieder das Thema Aufstellung. Das war ja jetzt ein paar Wochen auch im Podcast relativ langweilig und vorausschaubar. Ich glaube, das wird diese Woche ganz anders aussehen. Was glaubt ihr, wie die Aufstellung aussieht?
Ich glaube zum ersten Mal seit längerem mal wieder an eine Zwei-Stürmer-Strategie. Schwegler scheint ja jetzt dann doch halbwegs fit zu sein. Diese Kombination, wie du schon sagtest, Schwegler-Lehmann da im Mittelfeld hat sich ja wohl nicht so wirklich durchsetzen können. Von daher gehe ich davon aus, dass wir einen Lehmann auf einer Bank sehen werden und vorne dann Hoffer, Edrissou.
Zwei Spitzen und die Raute.
Die Frage ist jetzt, wie sieht die Abwehr aus? Also, Schildenfeld glaube ich nicht, dass man ihn auf dem Platz sehen wird. Es ist die Frage, erwischt Butcher einen besseren Tag? Ansonsten könnte ich mir auch vorstellen, dass vielleicht der Jagba von Anfang an da irgendwo mal ran kann oder zumindest ein relativ früher Wechsel. Innenverteidigung würde ich jetzt mal von ausgehen, Arme Dick Anderson bleibt. Also, jetzt nicht so die große Änderung.
Ah, okay. Ja, gut, ist ja im Prinzip schon eine Änderung
Ja, von den
zur.
Namen her jetzt nicht nur halt von der Art und Weise, wie du auftrittst. Also ich glaube, du kannst dir es durchaus oder du solltest es dir erlauben, gegen Rostock mit 2 Stürmern aufzulaufen.
Finde ich eigentlich gut, würde ich eigentlich fast genauso machen, bis auf die Tatsache, dass ich denke, dass Amedic halt so wenig Bonus hat, dass er jetzt wieder rausrotiert wird, dass Butcher für ihn reinkommt. Also beziehungsweise dass Butcher auf die Innenverteidigung rückt und ich denke, dass Jagba irgendwie habe ich das Gefühl, dass Jagba beim nächsten Spiel den Linksverteidiger gibt. Wie er das dann machen wird, bleibt abzuwarten. Aber trotzdem auch mit 2 Stürmern wie Hoffer und Idrissou.
Also vorne bin ich bei euch. Auch 2 Stürmer, hinten die Raute, klar, Schwegler auf der 6, Rode auf dem rechten Flügel. Links wird mit Sicherheit der Köhler anfangen, wobei auch da würde ich gerne Kittel sehen, aber du hast auf jeden Fall Veränderungen mit im Team und musst jetzt auch erstmal wieder das erste Spiel von Beginn an mit einem neuen System machen und da könnte ich mir auch vorstellen, dass da fehle ich gerade zu versuchen mit ja, jetzt noch einem neuen linken Mittelfeldspieler bereit ist. Ich würde allerdings die Abwehr hinten ein bisschen anders aufstellen. Also ich würde anfangen, genauso wie wir jetzt in Cottbus gegen Cottbus angefangen haben. Klar, Jung haben wir nach wie vor keine Alternative zu. Innenverteidigung Andersen Amedic und Butcher draußen auf rechts. Der Jagba ist halt einfach ein unkontrollierbarer Faktor. Und gerade wenn du sagen willst, okay, Rostock wird ein hartes Ding, du willst erstmal hinten sicher stehen und willst aus einer gesicherten Verteidigung versuchen, ein möglichst gutes Offensivspiel aufzubauen, da kannst du eigentlich nicht mit einem Jagba anfangen. Der ist gut, um das Offensivspiel vorne ein bisschen aufzuwirbeln, Aber um hinten sicher zu stehen, ist definitiv der Butcher da. Und wenn der einen guten Tag erwischt hat, dann spielt er auch einiges nach vorne mit. Und
Ja.
deswegen würde ich mit einem Butcher anfangen. Du hast immer noch die Option, hinterher zu sagen, okay, Amedic raus, Butcher Mitte. Du kannst den Butcher ganz rausnehmen und den Amedic in der Mitte lassen, je nachdem, wie es läuft. Also dadurch lässt du dir halt die Option. Und wenn du mit einem Jugbar mal anfängst, dann hast du dir eventuell schon hinten in den gefangen, wo du dann auf einmal sagen musst, okay, du nimmst einen offensiv ausgerichteten Linksverteidiger raus und bringst einen defensiv ausgerichteten Butcher auf einmal rein und das setzt einfach die falschen Signale auch an die Mannschaften. Deswegen würde ich umgekehrt anfangen, mit dem defensiveren Butcher starten und wenn du hinterher siehst, okay, die Rostocker bringen eh nichts nach vorne, nimmst du den halt raus und holst einen offensiveren Jagdball rein.
Ja, das könnte auch gut funktionieren, gerade wenn man überlegt, dass die meisten Rostocker eh nicht so schnell sind. Also wir sind wesentlich langsamer im Vergleich als, selbst als Cottbus, als die Cottbuser Spiele wie Adlung hatten eine relativ große Grundschnelligkeit, auch in Sören sind es nicht so langsam, Bittenkourt sowieso auch nicht. Das waren schon die schnelleren Gegner, auch Paderborn hat schnellere Spiele. Rostock geht nicht nur von der Schnell, nicht im größten Teil von der Schnelligkeit, sondern eher von der Intensität, also es wird ein relativ körperlich intensives Spiel, deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, dass Köhler spielt und nicht Kittel. Ich denke, das wäre auch eine gute Alternative, Alex. Ja, haben wir doch die Aufstellung parat.
Brauchen wir nur
Wäre
noch ein
richtig.
Ergebnis?
Ja, dann fang
Ja.
an.
Eieiei. Ja, also ich glaube nicht, dass es Rostock schaffen wird, uns einen Punkt abzuluxen. Ich glaube auch noch nicht mal, dass es schaffen werden, ein Tor zu schießen. Es wird, ja, wie ich schon gesagt, glaube ich nicht an Hurra-Fußball mit vielen Toren. Da ich aber doch noch so ein leichtes Euphorie-Fünkchen habe, gehe ich auf ein 2-0.
Was denn das jetzt ausgegraben?
Stimmungslage.
Die allgemeine Stimmungslage. Nee, die
Machen die kleinen
allgemeine.
rosanen Tabletten.
Okay. Ja, da ich diese Tabletten nicht nehme, gehe ich von einem späten 1-0 für uns aus und von einem ganz dreckigen und unansehnlichen Spiel.
Ich denke ja auch normalerweise, eigentlich hatte ich auch so ein 1-0 im
Du
Kopf, aber
denkst
da
auch
die.
normalerweise. Okay,
Ja,
hätten wir
ich
das auch
denke
geklärt?
normalerweise auch, ja. Manchmal. Nee, also ich bin eigentlich auch eher so der 1-0-Mensch bei diesen ganzen Ostwochen, aber ich lasse mich mal von der Alex und ihrer grenzenlosen Euphorie anstecken und sage auch mal knappen 2-0. Wir führen die ganze Zeit relativ früh 1-0 und in der Schlussphase machen wir dann einen entscheidenden Deckel drauf. 2-0, zack.
Zack.
Drei Punkte für uns, 0 für die Rostocker. Macht's gut und auf Nimmerwiedersehen.
Genau. Ihr in die dritte, wir in die erste. Und
Ja,
tschüss.
da würden gleichzeitig mehrere böse Erinnerungen besiegt werden. Nun ja,
Nun
Rostock
ja.
ja nie
So.
unser Lieblingsgegner gewesen. Aber gut, also sagen wir mal 3 Punkte, das läuft.
Ja.
Kann man
Habe
mitleben.
Geschichten ausgekramt, die passiert sind, noch bevor ich geboren wurde.
Ja, aber ich meine, Leute, die ganze Sache ist ja momentan tabellarisch relativ eng, ne? Ich meine, wir
Ja, zwischen
wissen,
Rostock und uns.
nee, zwischen
Ja,
uns,
das
nee, da
auch,
zum
das
Glück
auch.
nicht, aber zwischen den ersten fünf geht es ja doch relativ eng zur Sache, ne?
Ja, ist
Und
mir
da sollte man
aufgefallen.
ja immer mal den Blick in die Bundesliga wagen, ja, auch wenn wir da mal hoch wollen. Verfolgt ihr denn noch großartig die Bundesliga oder ist das für euch mittlerweile ein Ding, das komplett außen vor ist?
Bundes was?
Ja.
Nee, nee, also ich guck mir das schon noch an und also zumindestens gucke ich mir mal immer hier so alle Spiele, alle Tore oder eine Zusammenfassung an und das ein oder andere Spiel gucke ich mir auch noch in der gesamten Länge an.
Wie sieht's denn aus? Was ist denn, ich will ja eigentlich, oh, Meisterschaft interessiert mich auch gerade gar nicht, aber da wir ja Eintracht-Fans sind, beschäftigen wir uns ja selbst auch öfter mit dem Abstieg, mit den Abstiegsrängen. Wie sehen eure Tipps denn aus? Wie sieht's denn momentan, was meint ihr da so, wer steigt ab?
Hey gut, also ganz schwer haben es halt drei Vereine, die meiner Meinung nach ganz tief unten drin hängen, auch wenn Augsburg sich da jetzt so ein bisschen rausgeholt hat und die stehen noch am besten da von allen, sind es halt Kaiserslautern, die sind meiner Meinung nach durch, also das fertig, die sind weg. Und dann halt Freiburg-Augsburg, das sind halt die drei Kandidaten.
Du meinst dann Augsburg vielleicht Relegation oder denkst du, da wird sich noch was verschieben? Eher Freiburg?
Ist halt auch schwierig zu sagen, ne? Also
Ja.
letztes Jahr guck dir 3 Spieltage vor Toreschluss an. Da stand die Eintracht auf einem Platz, wo jetzt Augsburg steht. Wolfsburg stand so tief unten drin, dass ich eigentlich gesagt habe, okay, Wolfsburg ist weg. Traditionell in den letzten Jahren ist immer ein Club aus der ersten Liga abgestiegen, von dem man es nicht erwartet hätte. Das wäre dieses Jahr ein guter Kandidat, wäre mal wieder Hertha BSC. Ja, also die vier werden das untereinander ausmachen, wobei ich momentan glaube, dass Kaiserslautern ist komplett weg. Ich traue es den Augsburgern eigentlich nicht zu, dass sie die Klasse halten und würde denen den zweiten Abstiegsplatz geben. Relegation schafft es Freiburg und Hertha rettet sich noch irgendwie.
Ja, ich denke, dass auch noch Köln da reinrutscht. Also die sind für mich auch noch ein bisschen inkonstant. Ansonsten ab Hamburg ist alles eigentlich weg, denke ich auch. Ja, Kaiserslautern, gut, ganz ehrlich, ich denke nicht, dass sie auch so eine Saison nochmal spielen wie letzte, wo sie sich ja dann auch noch gerettet haben. Dazu fehlt ein Larkic. Die Mannschaft ist irgendwie auch nicht gut genug. Finde ich auch insgesamt recht schwach. Hätte ich auch überhaupt keine Probleme damit, mal ganz deutlich zu sagen, wenn Kaiserslautern absteigt, freue ich mich wirklich wie ein Schneekönig. Die können auch endlich mal wieder in die zweite Liga, ist das schon so lange her. Außerdem muss man mal ganz realistisch sagen, ich meine, die Lauterer, die meinen den dreifachen Punkt gewinnen sowieso momentan, so wie der Teufel das Weihwasser, ja. Also insofern, wer nicht siegt, der steigt halt auch irgendwann mal ab, ne?
Fuß hat all Weisheit.
Nee, sagt bin das ich schon auch. Der Herr Konfuzius.
Bin ich auch absolut dafür. Vor allen Dingen, ich habe halt auch noch so einen Arbeitskollegen, der hat mir doch auf alle meine Blöcke und so, die auf meinem Schreibtisch rumliegen, nach unserem Abstieg Absteiger draufgeschrieben und hat mir die Sachen sogar an versteckte Plätze geklebt, dass ich heute noch teilweise eine Schublade aufmache und irgendwo ein Absteigerzettelchen raushole. Da ist eine Rechnung offen, mein Freund.
Ist das der Kollege, dem du den Eintracht-Ton auf sein Telefon gespielt hattest?
Ja, da hatte ich aus der Kurve einen Mitschnitt gehabt mit Scheiß Kaiserslautern. Das habe ich auf seinem Tischtelefon als Klingelton eingestellt.
Ja, ich glaube, damit seid ihr dann auch reichhaltig quitt. Du könntest es ja nochmal so einspielen, so bei Gelegenheit.
Das wird auf jeden Fall, wenn die absteigen, würde es auf jeden Fall kommen. Wobei ich dann mehr Ärger mit den restlich drumherum sitzenden Kollegen haben, die bei so Aktionen immer arg genervt sind.
Sensationell. Bundesliga habe ich so gar nicht mitverfolgt, ist mir auch relativ egal. Ich gucke mir die Ergebnisse gelegentlich mal an. Freue mich, wenn die Bayern verlieren und wenn ich meinen Nachbarn dann sehe, weil ich den dann immer schön ärgern kann.
Ja, Bayern Platz 2, tiefe Krise.
Ach, das wär auch nochmal für irgendeinen Podcast auch nochmal irgendwann ein Thema. Finde ich auch ein sehr interessantes Thema, aber nicht,
nein.
Aber nicht jetzt.
Nein. Bin schon still. Ja, haben wir noch weitere spannende Themen?
Transfermarktgebabbel.
Da war was. Da stand was in deiner Mail.
Ja, dafür schreibe ich sie, dass ihr sie nicht lest.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das ganze Transfergebabbel momentan absoluter Unsinn. Ja, also egal, was momentan kommt, da werden jetzt einfach nur Störfeuer errichtet, die auch die mannschaftliche Geschlossenheit gerade im Aufstiegskampf irritieren sollen. Da wechselt der vielleicht dahin, genauso wie jetzt dieses Störfeuer, dass Stefan Schrick vielleicht nach Frankfurt kommen soll. Kräuter Fürth steht kurz vorm Aufstieg, die Eintracht kämpft darum. Da wird jetzt erstmal überhaupt nichts entschieden. Und wenn, wird es erst im Sommer entschieden. Und der wäre auch blöd, wenn er jetzt schon irgendwo unterschreibt. Ja, dann unterschreibt er wie ein Torben Hoffmann, der das damals gemacht hat, der frühzeitig von der Eintracht weggegangen ist, beziehungsweise einen Vertrag in Unterhagen oder nee, wo war es? Nee, 1860, auf jeden Fall irgendwo unterschrieben hat und wir sind dann aufgestiegen, der andere Verein nicht und dann blieb er in der zweiten Liga. Ich denke nicht, dass es noch so viele Männer oder Spieler gibt, die das jetzt noch machen. Für mich ist das alles dumm Gebabbel. Klar ist, dass Rode von Bundesligisten umworben wird, aber wenn wir aufsteigen, ist die Eintracht auch für ihn eine ganz gute Adresse in der ersten Liga.
Also ja. Glaubst du tatsächlich, also im Moment werden ja zwei Gerüchte ganz heiß gehandelt, Stefan Schröck von Kräuter Fürth und Sören Gönter von Paderborn. Glaubst du, das ist tatsächlich alles bewusst platziert, um da ein bisschen Unruhe reinzubringen?
Wenn das von Seiten der Eintracht oder vom Umfeld der Eintracht so gemacht wurde, dann freut mich das. Gönter, gut, okay, der hatte das ja in einem Interview schon gesagt. Ich glaube, da haben wir schon bei unserem Live-Podcast, hatten wir da schon drüber schon gesprochen. Ich kann mir schon vorstellen, allein aufgrund der Tatsache, dass er auch in Hesse ist, dass da ein gewisses Näheverhältnis besteht, aber inwiefern wir überhaupt daran interessiert sind, kann ich nicht beurteilen. Ich würde es ganz gut finden, aber er wird sowieso nicht Verteidiger Nummer 1, auch nicht Nummer 2, wenn wir in die Bundesliga aufsteigen. Insofern für mich kaum eine Priorität. Schröck wird, wie gesagt, würde mich auf jeden Fall freuen, Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Spieler so blöd ist, jetzt schon einen Vertrag irgendwo zu unterschreiben.
Ja,
nee, also das glaube ich auch nicht. Also von zumal auch beide Wechsel für mich überhaupt keinen Sinn machen würden. Also wenn unsere Taktik bislang immer war, wir nehmen aussortierte Erstligaspieler und setzen die in der zweiten Liga ein, weiß ich nicht, warum unsere Taktik jetzt auf einmal wechselt. Wenn wir aufsteigen, kaufen wir halbwegs passable Zweitligaspieler und setzen die in der ersten Liga ein.
Naja, gut, also, Schalke ist kein passabler Zweitligaspieler. Es ist wirklich ein, also Schalke habe ich auch schon öfter genannt, auch, nicht nur hier im Podcast. Schalke ist ein richtig, richtig guter Fußballer und den hätten wir uns aber auch schon früher schnappen müssen, also noch nicht so jetzt den großen Durchbruch hatte, wie es jetzt momentan bei Greuther Fürth der Fall ist und Mike Büskens. Das ist schon ein richtig guter Fußballer. Und ich denke, der würde uns zumindest auch nicht schaden. Ja, der wird auch potenziell so eine Position begleiten, die ein Köhler immer wieder blockiert, ja, um es jetzt mal ein bisschen negativ auszudrücken. Das ist schon ein guter Fußballer. Ob er uns dann aber in der ersten Liga hilft, weiß ich nicht genau. Da gibt es auch noch andere dafür, die uns vielleicht noch mehr weiterhelfen würden. Aber er ist schon besser als ein passabler Zweitligaspieler. Konter, da mag das zutreffen.
Ja. Ja gut, gehen wir mal davon aus, dass es nur Gerüchtestreuerei ist, und wenn dem so ist, ist es gut so, und dann schauen wir mal, wie wir die erste Liga nächstes Jahr planen.
Ja, ich will aber ganz ehrlich, ja, wenn wir natürlich die Wahl haben, dann wäre es mir auch lieber, dass wir mal so einen gestandenen Bundesligaspieler holen, wenn wir dann aufsteigen, der uns sofort weiterbringt, ne? Und nicht so, das ist ja auch immer, wir sind auch Wundertüten, ne? Das ist, ich meine, wir haben es letztes Mal in der Bundesliga haben wir es jetzt gesehen und das hatte mich sogar gewundert, dass ein Soldan Stieber, der letzte Zweitligasaison richtig, richtig gut gespielt hat, ist dann zu Mainz gewechselt und macht da keinen Stich. Ne? Und es war ein Top-Zweitligaspieler. Und der macht jetzt bei Mainz keinen Stich. Das heißt, wenn das die normale Verlaufskurve ist, dann hast du natürlich recht, sollten wir uns dann jemand wie einen Schreck holen. Ne? Muss man sehen. Aber gut, da geht noch viel Zeit ins Land oder
ja.
So.
Also ich glaube, die Situation ist halt jetzt wirklich einfach auch viel zu früh, um da eine Abschätzung zu geben, was davon jetzt wirklich kommt. Also ich denke auch, dass da noch viel, viel, viel passieren wird und sich noch einiges tun wird und dass jetzt alles relativ viel Geplänkel auch ist.
Na, gut, Haken dran.
Haken dran. Ja, damit wären wir dann auch durch für diese Woche. Wir dürfen am Sonntag ran.
Heulsusen, Franz und Werner sollte ich nichts mehr sagen.
Nein.
Sollte ich...
Ach doch, doch, Ralf Werner finde ich gut. Doch, da sollte sie noch was dazu sagen. Das ist absolut.
Alter, anderthalb Sätze.
Was ein Typ, da reißt er doch heute schon wieder die Klappe auf, um sich nochmal darüber zu echauffieren, was denn der Fee sich erlaubt, seinen Rösler Rotzlöffel zu nennen und dass das gegen den Ehrenkodex der Trainergilde verstößt. Und was da Franz glaubt, warum er nie schuld ist am Abstieg aller seiner Vereine, kann der gelaubte Zuhörer auch nachlesen in dem Internet.
Genau. Was aber keinen interessieren wird.
Ich finde es übrigens auch lustig, dass es in Düsseldorf einen Wolf Werner gibt und in Köln einen Werner Wolf. Ja? Also die konnten sich wahrscheinlich auch nicht so wirklich entscheiden. Ja? Aber gut, lassen wir das sein. Weil der eine hat nämlich mit dem Christoph Daum momentan Stress, also insofern alles ganz lustig. Aber neben Kriegsschauplätze, wir können froh sein, dass wir wahrscheinlich nie wieder gegen Düsseldorf spielen, weil die bleiben ja leider in der zweiten Liga, während wir aufsteigen, habe ich gehört.
Ja, mit wem zusammen steigen wir denn auf? Mit Fürth?
Gute Frage, ja, auf jeden Fall mit Fürth. Die hätten es, glaube ich, auch wenn es mir, also ich meine, die sind mir immer so ein bisschen egal, aber ich denke, Fürth steigt mal auf jeden Fall mal mit auf, die haben sich ja auch mal verdient.
Wir brauchen ja wieder Kandidaten, die nächstes Jahr absteigen. Also da wollen wir ja auch nicht zu zählen. Von daher wäre es ganz gut, wenn Fürth mit aufsteigt. Die sind auf jeden Fall nächstes Jahr wieder weg.
Ja.
Ich denke auch, dass es dann dabei bleibt, also dass nur zwei Aufsteiger gibt und der dritte in der Relegation, das ist dann Düsseldorf und die spielen dann gegen Köln in der Relegation und da setzt sich dann Köln durch drei Podolski-Tore durch. Also insofern, tut mir leid, Düsseldorf. War knapp dran, aber sitzt
mal. Kann man mal machen, ja.
Ja, wird wahrscheinlich dann der Federn schuld sein, wenn die nicht aufsteigen.
Ja, ich gehe davon aus. Ja, ich denke, wird ein Fähnchen hochgehalten haben wie Buhrösler und dann ist die Kacke halt richtig am Dampfen oder so.
Ja. Also halten wir fest, Fee ist auf jeden Fall schuld, Franz ist auf keinen Fall dann auf keinen Fall schuld bei was auch immer. Und
Er hat ja nicht gespielt. Ja.
Nee, und genau an den drei Spieltagen, wo er nicht gespielt hat, wurde der Abstieg entschieden. Sowohl bei Karlsruhe als auch bei uns. Und genau daran wird es auch bei Berlin scheitern.
Ja, nehmen wir dann jetzt so hin.
Achso, ich sollte ja gar nichts dazu sagen.
Genau. Da du aber in deinem Redefluss ja nie zu stoppen bist, oder äußerst selten, nutze ich die Gelegenheit. Wie schon erwähnt, Sonntag 13.30 Uhr dürfen wir ran. Hoffen wir, dass es wird. Was wird? Hoffen wir, dass wir 3 Punkte mitnehmen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf das Wochenende, so mehr oder weniger. Melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder, aber zu einem anderen Termin, weil der Dienstag äußerst schlecht ist. Und ja, wer wissen will, wann wir uns wieder melden, der sollte mal in dieses Twitter reingucken. Bis dahin, macht's gut!